Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben den Predigttext eben schon einmal gehört, diesen Abschnitt aus dem Epheserbrief. Frau Domke hat ihn vorgetragen. Man versteht diesen zugegeben sprachlich wirklich komplizierten Text wahrscheinlich dann am besten, wenn man sich klar macht, dass hier jemand spricht, der getauft worden ist und nun voller Begeisterung davon spricht, was er durch diese Taufe alles bekommen hat. Hören Sie nochmal unter diesem Aspekt nochmal in diesen Text hinein. Ich lese ihn nochmal vor. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wie gesagt, hier spricht jemand begeistert von den Gaben, die er durch die Taufe bekommen hat, und grenzt sie ab von der Situation vor seiner Taufe. Dazu muss man wissen, in frühchristlicher Zeit war die Taufe der geistliche Höhepunkt und Vollzug einer Lebenswende. Bevor man zur Taufe überhaupt zugelassen wurde, musste man 2 bis 3 Jahre eine Vorbereitungszeit durchlaufen, musste sich im Lebenswandel als würdig erweisen, musste sich in die Praxis des Glaubens einüben, gewissermaßen verschiedene Stadien durchlaufen und bereit sein, von allem Bösen und Gottwidrigen abzuschwören. Die Taufe markierte also wirklich eine Zäsur im Leben der Menschen. Im Rückblick aus der Perspektive des Getauften erscheint dann die Zeit vor der Taufe unter den Vorzeichen als Zeit der Sünde, der Gottlosigkeit, der Begierden und des Verlorenseins. Das wird deutlich, wenn man den Text vor unserem Predigttext liest. Da heißt es nämlich unmittelbar davor: Auch wir haben alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie die anderen auch, also wie alle anderen, die nicht getauft sind. Und dann setzt der Predigttext ein mit: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe auch uns, die wir tot waren, lebendig gemacht. Und dann folgen all die positiven Eigenschaften, die eben jetzt erworben worden sind. Die Zeit der Gnade, der Lebendigkeit, der Seligkeit im Glauben, sogar eine Art Auferstehung findet statt. Es heißt, durch die Übertretungen waren wir tot, aber mit Christus sind wir lebendig gemacht und mit ihm auferweckt worden. Mit ihm ist uns sogar ein Sitz im Himmel gegeben, und das alles aus reiner Gnade. Es ist wirklich viel, was hier mit der Lebenswende durch die Taufe verbunden ist und in einer Art enthusiastischen, geradezu überschwänglichen Glaubensbekenntnis vorgetragen wird. Die Begeisterung über die Fülle des neuen Lebens und das im Kontrast zum alten Leben, das man hinter sich gelassen hat. Zwischen einst und jetzt liegen also Welten, so der Duktus dieses Textes. Die Frage allerdings ist, stimmt das eigentlich so? Kann man sein Leben so eindeutig in Gut und Böse einteilen? Hier ist die Bemerkung eines Neutestamentlers wichtig, der darauf hinweist, dass die negative Schilderung der Zeit vor der Taufe nicht realistisch in dem Sinne ist, Zitat, dass alle Gläubigen vorher grobe Sünder im populären Sinne gewesen seien. Die Schilderung sei vielmehr grundsätzlich gemeint. Es komme ausschließlich auf den Kontrast an, mit dem nun aus der Perspektive des Glaubens auf das alte Leben zurückgeblickt werde. Mir ist dieser Hinweis deshalb wichtig, weil das Leben eben nicht eindeutig schwarz oder weiß ist, weder vor der Taufe noch danach. Und das war übrigens auch den frühen Christen bewusst und es war nicht anders damals als heute. Wenn der Predigtext behauptet, wir seien als Glaubende schon mit Christus im Himmel, so muss man sagen, naja, aber gerade sitzen wir mal in der Zionskirche. Oder wir müssen morgen wieder zur Arbeit oder ins Krankenhaus, wenn wir krank sind. Oder wir müssen die Trümmer von Flutkatastrophen wegräumen. Also mit Himmel ist noch nicht wirklich so weit. Und wenn der Predigtext behauptet, wir seien erlöst und die übergroße Barmherzigkeit Gottes habe uns zu neuem Leben erweckt, so plagen uns auch trotzdem noch Momente tiefer Unerlöstheit, Momente der Verzweiflung oder auch Überlastung. Ob wir wollen oder nicht, das alte Leben hat uns trotz Erlösung auch immer noch fest im Griff. Und das heißt, wir leben eben nicht in Eindeutigkeiten, sondern mit Unsicherheiten. Wir leben mehr mit Ungewissheiten als mit sicheren Wahrheiten, mehr mit Ambivalenzen zwischen Himmel und Erde, zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Gott und Mensch, Erlösung und Verzweiflung. Und weil das so ist, deshalb sind Schilderungen von Lebenswenden mit eindeutigen Zuschreibungen mit Vorsicht zu betrachten. Ich will nicht bestreiten, dass es sie im Einzelfall gibt, religiöse Bekehrungserlebnisse, die das Leben tatsächlich verändern, einschneidende biografische Erfahrungen, die zum Glauben führen, aber manchmal auch führen sie von ihm weg, oder Formen geistlicher Erweckung, die das bisherige Leben im neuen Licht erscheinen lassen. Das alles gibt es. Oder auch, dass jemand nach dem Überstehen einer schweren Krankheit sein Leben umkrempelt, weil ihm klar wird, was ihn krank gemacht hat. Und schließlich, wer als Erwachsener sich taufen lässt und sich bewusst dafür entscheidet, erlebt seine Taufe vielleicht tatsächlich als Zäsur und als geistlichen Wendepunkt in seinem Leben. Wie gesagt, solche Erfahrungen gibt es. Sie werden allerdings dann problematisch, wenn sie mit eindeutigen Zuschreibungen von Gut und Böse verbunden werden. Ich sage das vor dem Hintergrund von Erfahrungen, die ich als junger Pfarrer in meinem ersten Kirchenkreis in Gifhorn gemacht habe. Ich erinnere mich noch gut daran, dass es damals heftige Konflikte gab, durch, vorsichtig gesagt, unterschiedliche Frömmigkeitsstile, die sich bis in die Jugend- und Konfirmandenarbeit auswirkten. Es ging damals um eine Art Entscheidungschristentum. Dabei ist es mehrfach vorgekommen, dass auf Konfirmanden- oder Jugendfreizeiten nach intensiver Vorbereitung Jugendliche aufgefordert wurden, sich nun für oder gegen Jesus Christus zu entscheiden. Diese Entscheidung wurde in einem Ritual vollzogen und anschaulich gemacht. Dazu wurde mit Kreide eine weiße Linie auf dem Boden gezeichnet. Die Jugendlichen wurden befragt, ob sie bereit seien, ihr Leben Jesus Christus zu übergeben. Und wenn das der Fall war, und das war durch die Gruppensituation in der Regel so, machten sie einen Schritt über die gezogene Linie und waren nun ganz auf der Seite ihres neuen Herrn. Zur Folge hatte dies oft, dass die Jugendlichen, wenn sie zurück zu ihren Eltern kamen, plötzlich wie ausgewechselt waren. Ich habe es erlebt, dass Jugendliche ihre Schallplatten demonstrativ zerbrochen haben, weil sie plötzlich Ausdruck der Sünde waren. Die Mädchen trennten sich von ihrem Freund und umgekehrt, weil plötzlich Erotik vor der Ehe sündhaft war. Tanzen und Vergnügungen waren verboten, weil auch sie Sünde sind. Schminken und äußerlich attraktiv wirken zu wollen, war verpönt. Alles Begierden des Fleisches und des Sündhaften. Die entschiedene Hinwendung zu Jesus sollte zugleich die entschiedene Abwendung vom Bösen sein, hier vor allem in Form von Erotik, Attraktivität und Freude am Leben. Eltern haben oft ihre Kinder nicht wiedererkannt und hatten den Eindruck, dass sie einer frommen Gehirnwäsche unterzogen worden sind. Das theologische Problem dabei war und ist, dass man Glauben nicht erzwingen kann und darf. Religiöse Erziehung und Bildung sind wichtig, aber ihr Gelingen liegt nicht in unserer Hand. Und je mehr man das versucht, umso schiefer geht das oft. Glauben zu können und Glauben zu finden, bleibt am Ende ein Wunder des Heiligen Geistes und entzieht sich menschlicher Machbarkeit. Das ist damals bei den Konflikten nicht beachtet worden. Die Inszenierung von Glaubensentscheidungen suggeriert eine Eindeutigkeit, die eine Täuschung ist. Zwischentöne zwischen Glauben und Leben, zwischen Gewissheit und Unsicherheit, zwischen Gott und Mensch sind dann nicht mehr zugelassen. Man behauptet eine Eindeutigkeit, die es weder im Leben noch im Glauben gibt und die weder dem Glauben noch dem Leben dienlich ist. Vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen lese ich den Predigttext mit Vorsicht. Auch er neigt in seiner überschwänglichen Rhetorik von einst und jetzt zu einer theologischen Schwarz-Weiß-Malerei und zu einer Eindeutigkeit, die eben problematisch ist. Dabei ist nicht zu übersehen, dass dies bis in die Taufpraxis hinein gewirkt hat. Ich habe noch mal nachgesehen, noch bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein gab es in der damals gültigen Taufagenda die Frage vor allem an die Paten, ob sie stellvertretend für den Täufling dem Teufel und dem Bösen entsagen. Bis 1983. Wörtlich wurden die Paten vom Pfarrer gefragt, entsagest du dem Teufel und allen seinen Werken und allen seinem Wesen? Und die Paten antworteten darauf, ja, ich entsage. Genau genommen war dies ein liturgischer Exorzismus, der vor jeder Taufe vollzogen wurde, bevor überhaupt die eigentliche Tauffrage gestellt werden konnte. Das ist uns heute fremd und entspricht nicht mehr unseren Erfahrungen, auch nicht den theologischen Überzeugungen. Man spürt aber noch, dass die Taufe nicht nur ein Aufnahmeritual in die Gemeinschaft der Christen war, sondern auch ein Abkehrritual von der Macht des Bösen und des Teufels. Bei all dem wird deutlich, wie sehr sich das Taufverständnis und die Taufpraxis inzwischen verändert haben. Umfragen zeigen, dass Taufe heute aus ganz anderen Motiven gesucht und begehrt wird. Es geht nicht mehr um Lebenswenden, sondern um Vergewisserung und den Wunsch nach göttlicher Geborgenheit. Das heißt, Taufen werden heute vor allem aus drei Motiven gesucht. Zum einen das Motiv, ich nenne das einmal das des freudigen Willkommens. Taufe als religiöse Feier, in der das neugeborene Kind als Teil der Familie aufgenommen und dafür der Segen Gottes erbeten wird. Zum anderen, Taufe wird verstanden als religiöses Ritual, mit dem die Eltern und die Familie ihre Dankbarkeit für das neugeborene Leben Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Und schließlich, die Taufe wird verstanden als Ritual, mit dem der Schutz Gottes erbeten werden soll. Taufe also als Bekräftigung der Hoffnung, Gott möge seine Hand über den Täufling halten und ihn heil durchs Leben bringen, vor allem Bösen und Schlimmen möglichst bewahren. Das alles sind starke Motive für Eltern, ihr Kind taufen zu lassen. Und jeder, der einmal ein neugeborenes Kind im Arm gehabt und das Wunder neuen Lebens bestaunt hat, versteht sie sofort. Deutlich wird daran, dass die Taufe heute nicht mehr als Lebenswende mit Vorher und Nachher verstanden werden kann, sondern als erster bewusster Schritt auf einem wechselvollen Glaubensweg. Ein erster Schritt auf jenen Glauben zu, der in unserem Predigttext so überschwänglich beschrieben wird und der offensichtlich mehr schenkt, als wir uns im Moment vorstellen können. Die Taufe schenkt ein neues Leben, das nun ganz zu Gott gehört. Aber dieses neue Leben muss sich erst noch erschließen. Es liegt nicht in unserer Hand und es liegt nicht einfach auf der Hand, sondern wird erst durch Glauben sich öffnen können. Die Taufe schenkt geistliches Leben, das mehr und anderes ist als das rein biologische Leben, Aber auch das muss erst noch erschlossen werden durch Erfahrung, durch Vorbild, durch Bildung und Einübung. Und schließlich, die Taufe gibt einen Vorgeschmack auf die kommenden Zeiten, wie der Predigtext sagt, in denen sich der überschwängliche Reichtum der Gnade Gottes zeigen wird. Alle Getauften haben an dieser überschwänglichen Gnade Gottes teil. Was für ein Segen und was für ein Geschenk. Hoffen wir, beten wir und tun wir alles, was in unserer christlichen Verantwortung liegt, dass alle Getauften sich dieser überschwänglichen Gnade Gottes öffnen und einmal einstimmen können in das Taufbekenntnis, das ich in einem bayerisch-thüringischen Gesangbuch gefunden habe. Lasset mich mit Freuden sprechen, ich bin ein getaufter Christ, der bei menschlichen Gebrechen dennoch ein Kind Gottes ist, der mir alles Heil gebracht und mich ewig selig macht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.